Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn und Heiland Jesus Christus. Amen. Lasst uns einen Augenblick lang still werden und lasst uns in der Stille Gott darum bitten, dass er zu uns reden kann. Wir werden still. Herr, unser Gott, als deine Gemeinde sind wir hier versammelt und wir hören auf dich und auf dein Wort. Du kennst unsere Gedanken, die wir haben, auch in diesen Momenten. Die einen von uns sind fröhlich und dankbar, andere von uns sind traurig nach allem, was sie in den letzten Tagen und Wochen erlebt haben. Wir danken dir dafür, dass wir, so wie wir sind, zu dir kommen dürfen. Und bitten dich darum, öffne unsere Ohren und Herzen, dass wir dich und dein Wort vernehmen, so wie wir es brauchen. Amen. Liebe Gemeinde, liebe Schwestern und Brüder, ja, um Nächstenliebe geht es heute in diesem Gottesdienst. Aber was meint dieser Begriff eigentlich? Wer ist denn mein Nächster? Wird Jesus einmal gefragt. Wen muss ich denn dazu rechnen, wenn es heißt, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst? Ein Schriftgelehrter stellt Jesus diese Frage. Und Jesus erzählt das Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Und es endet damit, dass Jesus deutlich macht, man kann es gar nicht genau abgrenzen, wer denn nun zu den Nächsten gehört. Es kann jemand aus meiner Familie sein oder aus der Nachbarschaft, aber es kann auch sein, dass ein ganz Fremder mir zum Nächsten wird, der meine Zuwendung, meine Hilfe, meine Nähe braucht. So war es ja auch bei dem Samariter in dem Gleichnis Jesu, der auf dem Weg unterwegs war, auf dem Weg von Jerusalem nach Jericho und er sah einen Verletzten am Rand liegen, einen Fremden. Aber er hat ihm geholfen. Aber die Familie gehört doch wohl wirklich zu den Nächsten. Auf Platz sagt man auch jawohl, das sind die Nausten, das sind die, die mir am nächsten sind. Für sie bin ich doch wohl zuerst da. Und wie gut ist es, eine Familie zu haben. Wie schön ist es, in einer Partnerschaft, in einer Ehe zu leben. Wie schön ist es, Kinder zu haben oder Enkelkinder oder auch Mütter und Väter zu haben. Und gerade in schweren Zeiten, da ist es doch sehr wertvoll, wenn eine Familie da ist, die zusammenhält, wenn jemand krank ist oder wenn jemand aus der Familie verstorben ist, so wie ihr, Familie Rebel und Familie Meier, das nun auch gerade erlebt habt. Gerade in solchen Situationen rückt die Familie zusammen. Und wie wohltuend kann es sein, wenn man weiß, ich kann mich auf meine Familie verlassen. In dem Predigttext für heute geht es auch um das Thema Familie. Was sagt Jesus denn zu diesem Thema? Und jetzt lese ich den Predigttext, eine kurze Begebenheit, wie wir sie im Markus-Evangelium lesen, in Markus 3, Vers 31 bis 35. Und wem es möglich ist, bitte ich dann zur Lesung aufzustehen. Und der Text ist auch angebeamt. Es kamen Jesu Mutter und seine Brüder und standen draußen, schickten zu ihm und ließen ihn rufen. Und das Volk saß um ihn. Und sie sprachen zu ihm, siehe, deine Mutter und deine Brüder und deine Schwestern draußen fragen nach dir. Und er antwortete ihnen und sprach, wer ist meine Mutter und meine Brüder? Und er sah ringsum auf die, die um ihn im Kreise saßen und sprach, siehe, das ist meine Mutter und das sind meine Brüder. Denn wer Gottes Willen tut, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. Amen. Jesus, so wird uns berichtet, befindet sich in einem Haus. Viele Menschen sind offenbar da versammelt. Was sie dort tun, wird in der Bibel nicht erwähnt, Aber ich denke mir, dass Jesus gepredigt hat und sie haben ihm zugehört. Und da wird Jesus mitgeteilt, deine Mutter und deine Brüder sind da. Muss er nicht sofort seine Predigt unterbrechen und hinausgehen zu seinen Verwandten? Er kann sie doch nicht einfach draußen stehen lassen. Er muss doch sehen, dass seine Leute, seine Nächsten zu ihm kommen können. Und auch wenn es noch so eng sein mag in dem kleinen Haus, so viel Platz muss doch wohl da sein, dass seine Familie da auch sitzen kann. Aber Jesus fragt recht unwirsch zurück, wer sind meine Mutter und meine Brüder? Ist das nicht klar, wer seine Mutter und seine Brüder sind? Er tut ja so, als wüsste er das gar nicht. Wer sind meine Mutter und meine Brüder? Aber dann zeigt er auf die Leute, die um ihn herum sitzen und sagt, siehe, das ist meine Mutter und das sind meine Brüder. Und er lässt seine Familie draußen stehen. Sie, die ihm doch am nächsten sind, die doch ganz nah zu ihm gehören, sie stehen draußen. Und andere, fremde Menschen sind um Jesus herum, sie sind drinnen. Das ist doch eine verkehrte Welt. Die Nächsten, meine nächsten Angehörigen, die müssten doch drinnen sein und andere stehen vielleicht weiter draußen. Wie kann es sein, dass Jesus das auf einmal so umkehrt? Kann das richtig sein? Ich hörte einmal, dass es vielen Japanern enorm schwer fällt, den christlichen Glauben anzunehmen. In Japan ist es wie in vielen Ländern der Erde auch so, dass die Familie ganz oben ansteht. Und dann haben Japaner gehört, in der Bibel, da soll stehen, Jesus sagt, man soll seinen Vater und seine Mutter hassen. Wenn sowas in der Bibel steht, dann kann das doch kein richtiger und vernünftiger Glaube sein. An so einen Gott wollen wir nicht glauben, wo man seine Eltern hassen soll. Dabei steht doch in den Geboten auch, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Sollte Jesus wirklich meinen, dass die Familie nicht so wichtig ist, dass man sie sogar hassen sollte? Nein, Jesus ruft nicht zum Hass gegen die eigenen Eltern auf. Aber er macht deutlich, und darum geht es auch in unserem Predigtext, dass der Glaube an ihn bei den Menschen, die sich ihm zuwenden, ihr Leben verändert. Auch das, was wichtig und was unwichtig ist, die Maßstäbe werden verändert. Und so war das ja auch bei seinen Jüngern. Die Jünger haben ihre Fischerboote, ihren Arbeitsplatz, auch ihre Familie verlassen und sind mit Jesus gegangen. Jesus stand für sie an erster Stelle. Und so ist es bis heute. Nicht, dass wir unseren Arbeitsplatz verlassen oder dass wir von unserer Familie weggehen. Aber wenn es um den Glauben an Jesus geht, dann geht es um mehr, als dass man vielleicht eine Meinung hat über Gott. An Jesus zu glauben, das ist auch nicht so etwas wie ein Hobby, vielleicht ein religiöses Hobby oder eine Veranlagung. Eine Mutter sagte einmal zu mir, unsere Tochter ist religiös veranlagt, weil ihre Tochter gerne zum Konfirmandenunterricht ging und später dann auch zum Jugendkreis. Die Mutter konnte das gar nicht richtig einordnen und sagt, ja, das ist wohl so eine religiöse Veranlagung von ihr. Und in Klammern sagte sie wohl dazu, das wird sich wohl auch bald widerlegen. Der Glaube an Jesus, er ist auch nicht einfach ein Gefühl. Vielleicht das Gefühl, zu einer Gruppe von Menschen, zu einer christlichen Gemeinde zu gehören, in der man sich wohlfühlt, mit denen man gerne Kontakt hat. Ja, das ist es auch. Das gehört dann auch mit dazu. Ich habe eine Gemeinde gefunden, ich habe Menschen gefunden, die wie ich an Jesus glauben, mit denen ich mich verbunden fühle. Und es ist schmerzlich für mich manchmal zu erleben, dass meine eigenen Familienangehörigen dafür gar keinen Sinn haben. Ich rede von Gott, ich rede von Jesus und sie sagen, was soll das alles? Sie gucken vielleicht auch darauf, was in der Kirche alles falsch läuft und sagen, guck, zu dem Verein gehörst du oder willst du gehören? Wie ist das eigentlich, an Jesus zu glauben? Es bedeutet vor allem, ich vertraue mich und vertraue mein ganzes Leben ihm an. Ich habe entdeckt, Jesus ist wirklich da. Auch wenn ich ihn nicht sehe, er ist doch bei mir, an meiner Seite. Ich bin ihm dankbar dafür, dass er mir Kraft gibt, dass er mich liebt. Ich weiß, was mir auch passiert, da ist einer, der liebt mich wirklich und er hält zu mir. Da ist einer, der hat sogar sein Leben für mich gegeben, als er am Kreuz gestorben ist. Und er hat auch gebüßt für das, was ich verbockt habe, wo ich schuldig geworden bin. Denn ich bin ja nicht der perfekte Mensch. Ich habe auch manches, was nicht vor Gott bestehen kann. Aber gut, dass Jesus gekommen ist, dass er gelitten hat, gestorben ist für mich. Dass er auferstanden ist und lebt und ich kann und ich darf mit ihm leben. In unserem kurzen Predigttext kommt zweimal das Wort siehe vor. Ganz oft finden wir dieses Wort ja in der Bibel. Zum Beispiel in der Weihnachtsgeschichte, siehe, ich verkündige euch große Freude. Und jedes Mal, wenn siehe in der Bibel steht, ist es ein Hinweis darauf, jetzt kommt etwas Wichtiges. Jetzt gilt es aufzupassen. Siehe, pass auf, hör zu. Das erste siehe, so heißt es, sagen Menschen, die um Jesus herum sitzen. Sie sagen zu Jesus, siehe, deine Mutter und deine Brüder und deine Schwestern draußen fragen nach dir. Jesus, deine Familie ist da. Die Menschen, die doch deine Nächsten sind, die dir am allernächsten stehen. Du musst sie doch hereinbitten. Die darfst du doch nicht draußen stehen lassen. Siehe, deine Mutter und deine Schwestern und deine Brüder. Und das zweite siehe, das sagt Jesus selbst. Er sieht auf die Menschen um ihn herum und sagt, siehe, das ist meine Mutter und das sind meine Brüder. Die Menschen, die um ihn herum versammelt sind, das sind die Menschen, die zu ihm gehören. Die Menschen, die ihm nachfolgen, die an ihn glauben, sie sind seine neue Familie. Wenn wir weiter in der Bibel lesen, im Neuen Testament, dann erfahren wir, ja, auch zum Beispiel sein leiblicher Bruder Jakobus gehörte nachher zu den führenden Leuten der christlichen Gemeinde. So ging auch der Glaube an Jesus, kam auch in die Familie von Jesus hinein. Jesus, der führt noch einen wichtigen Satz an, sozusagen eine Definition, wer denn nun zu ihm dazugehört, wer denn zu seiner Glaubensfamilie dazugehört. Er sagt, wer Gottes Willen tut, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. Jesus hat seine Familie nicht gering geachtet. So wird uns berichtet, dass er, als er schon am Kreuz hing, als sein Sterben am Kreuz kurz bevorstand, seinen Jünger Johannes gebeten hat, dass er sich um die Mutter von Jesus, um Maria, kümmert. Er soll sie als seine eigene Mutter ansehen. Er sagt, siehe, das ist deine Mutter. Und zu Maria sagt er, siehe, das ist dein Sohn. Und es gibt eine Stelle in der heutigen Türkei, in der Nähe von Ephesus, da wird berichtet, dass dort Johannes als alter Mann, als älter werdender Mann zusammen mit Maria gelebt haben soll. Und da soll dann Maria auch gestorben sein. Auch wir sollen unsere eigene Familie ja nicht gering achten. Unsere Eltern, die uns das Leben gegeben haben. Oder wenn wir Geschwister haben, auch unsere Geschwister. Wie schön ist es, wenn eine Familie gut und harmonisch zusammenlebt, füreinander da ist, miteinander feiert, miteinander das Schöne teilt, aber auch das Schwere, auch dann, wenn es darauf ankommt, wenn Not, Krankheitsnot oder Not um einen lebenden Verstorbenen eine Familie betrifft, dass man sagt, wir gehören doch zusammen und wir halten auch zusammen. Und wenn das nicht der Fall ist, wenn das heißt, ja, da ist einer, da ist ein Bruder, der kommt aber nicht, oder eine Schwester, die wir mit uns nicht zu tun haben, vielleicht nach einer Erbschaft, die man teilen musste und jemand war damit nicht einverstanden, gibt es nicht doch eine Möglichkeit, wieder zueinander zu finden, den ersten Schritt zu tun in Richtung auf Versöhnung, damit man sich wieder in die Augen blicken kann. Jesus macht deutlich, der Glaube an ihn verbindet Menschen untereinander. Wir sind mit ihm verbunden, weil wir gemeinsam an einen Herrn glauben, weil wir Jesus nachfolgen. So sind wir hier zusammen als seine Gemeinde. Wir können miteinander beten. Wir beten Gott an durch unsere Lieder. Wir feiern Gottesdienst. Wir hören auf Gottes Wort. Wir sind im Gespräch miteinander und merken, ja, da ist jemand, der mich versteht, weil wir einen gemeinsamen Herrn haben, weil wir gemeinsam an Jesus glauben. Und dann mag es sein, dass jemand in der Familie nicht so ein Gesprächspartner für mich sein kann, der versteht mich gar nicht, wenn ich vom Glauben rede, wenn ich von Jesus rede. Aber in der Gemeinde, da sind Menschen, die mir sehr nahe stehen. Und wir sind wie eine Familie zusammen. Und das möchte ich wünschen, dass das auch hier in der Gemeinde so ist, dass ihr hier in der Gemeinde erlebt, ja, hier sind Brüder und Schwestern im Glauben. In manchen Gemeinden, in manchen Kirchen ist es üblich, dass man sich auch mit Bruder und Schwester anredet. Zum Beispiel Bruder Behrens oder Schwester Meier oder wie jemand dann auch heißt. Oder vielleicht auch mit Vornamen, Bruder Bernhard oder so. Weil man sagt, wir haben noch einen Vater, einen Gott und Vater. Dann sind wir doch Geschwister, dann können wir uns auch als Geschwister bezeichnen. Jesus sagt, Menschen, die Gottes Willen tun, die sind seine Familie. Menschen also, die überhaupt nach Gottes Willen fragen und sich nach Gottes Willen und Geboten richten wollen. Aber manchmal ist es ja gar nicht so einfach, das herauszubekommen. Was ist denn nun Gottes Wille in ganz praktischen Fragen? Sei es in Fragen der Gemeinde, zum Beispiel wenn es um die Gestaltung von Gottesdiensten geht, oder was man als Gemeinde vorrangig machen soll und was man besser lassen soll, um wen man sich kümmern soll, vorrangig, und was auch dann vielleicht nicht so wichtig ist. Wie sollen wir als Gemeinde unsere finanziellen Mittel einsetzen? Was hat hier Vorrang? Wann handle ich nach dem Willen Gottes? Und manchmal gibt es auch ein Ringen. Und manchmal gibt es auch einen Streit unter Christen. Was ist denn nun das Wichtige? Was ist denn der Wille Gottes? Und da geht es manchmal in Gemeinden nicht anders zu, als in manchen Familien auch. Da prallen die Meinungen aufeinander. Und manchmal kommt es zu Streit und manchmal kommt es dann sogar zu Trennungen. Oder manche ziehen sich einfach zurück und sagen, mit dem Haufen will ich nichts mehr zu tun haben. Ich denke, manchmal ist Gottes Wille wirklich gar nicht einfach zu erkennen. Und es kann ja auch sein, dass wirklich die Antwort auf die Frage nach Gottes Willen unterschiedlich ausfällt. Dass der eine sagt, ja, für mich ist das Gottes Wille, das soll ich jetzt tun. Und für einen anderen ist das was anderes. Es gibt oftmals keine einheitliche Antwort auf die Frage, was denn nun Gottes Wille ist. Aber was diese Menschen, die nach Gottes Willen fragen, verbindet miteinander, ist, dass sie wissen, meine Erkenntnisse und meine Überzeugungen sind nicht alleingültig. Ich kann auch andere Einstellungen akzeptieren. Der Glaube an Jesus, die Gewissheit, dass wir alle von seiner Vergebung leben, von seiner Liebe, dass ich auch persönlich seine Vergebung nötig habe, das ist das Verbindende in der Gemeinde. Das sind nicht die perfekten Heiligen, das sind Menschen, die Fehler machen, das sind Menschen, die ein Wort sagen, was andere beleidigt oder verletzt. Das sind Menschen, die auf Vergebung und Verzeihung angewiesen sind, weil sie wissen, wir leben ja, ich selber lebe auch davon, dass Gott mir vergibt. Und so können wir als Gemeinde immer wieder neu zueinander finden und einander auch aushalten, auch mit dem, was wir vielleicht unmöglich finden bei dem einen oder anderen. Ich wünsche euch das jedenfalls als Andreas-Gemeinde in Virl, dass ihr so geschwisterlich zusammenlebt und zusammenarbeitet und dass ihr füreinander da sein könnt. Dass ihr einander tragen könnt mit allen Sorgen, mit allen Schwierigkeiten, mit allem, was nicht so gut läuft. Und dass Menschen, die hier zur Gemeinde kommen, zum Gottesdienst oder zu anderen Veranstaltungen oder auch in persönlichen Gesprächen erfahren, mir wird auch zugehört. Und Es wird versucht, mich zu verstehen, und wir bringen das, was uns bewegt, gemeinsam vor Gott. Und dass ihr als Gemeinde immer wieder zusammenkommt, um den anzubeten, auf sein Wort zu hören und seine Kraft für euch zu erbitten, der euch zu Brüdern und Schwestern macht. Jesus Christus. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.